Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung hören wir heute auf 2. Mose 17, die Verse 1 bis 7. Hier geht es um das Murren des Volkes und Wasser aus dem Felsen. 2. Mose 17, die Verse 1 bis 7. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel zog aus der Wüste Sin ihre Tagereisen nach dem Befehl des Herrn. Und sie lagerte sich in Rephidim, aber da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Darum stritt das Volk mit Mose, und sie sprachen: Gebt uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen: Was streitet ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, da murrten sie gegen Mose und sprachen: Warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt, um uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben zu lassen? Da schrie Mose zum Herrn und sprach: Was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlte nicht viel, und sie werden mich noch steinigen. Und der Herr sprach zu Mose: Tritt hin vor das Volk und nimm etliche Älteste von Israel mit dir und nimm den Stab in deine Hand, mit dem du den Nil geschlagen hast. Und geh hin. Siehe, ich will dort von dir, vor dir auf dem Felsen am Horeb stehen, und du sollst den Felsen schlagen, und es wird Wasser herauslaufen, damit das Volk zu trinken hat. Und Mose tat dies vor den Augen der Ältesten Israels. Da gab man dem Ort den Namen Massa und Meriba wegen der Herausforderung der Kinder Israels. Und weil sie den Herrn versucht und gesagt hatten: Ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Wir erheben uns zum Gebet. Danke dir, Herr, dass du jetzt in unserem Gottesdienst, in unserer Mitte bist, und auch danke ich dir für deinen Schutz, den du über uns hältst. Ja, lehre uns, wie wir auch gerade gelesen haben, dass wir in jeder Lebenssituation auf dich schauen, ob in schweren Zeiten oder in Zeiten, in denen es uns gut gehen darf, denn auch dafür dürfen wir dankbar sein und auf dich schauen. Wir wissen, dass du ein treuer Gott bist, der uns recht führt. Und wenn es uns um wiedergeborene Christen geht, wissen wir, den Vers in Römer 8, 28 in Anspruch zu nehmen, dass egal, was uns widerfährt, uns zum Besten dient, auch Leid, Krisen und schwere Zeiten. Du kannst letztlich alles zum Guten führen, mit einem guten Ende, und uns zur Heiligung führen, dass wir ja alle zugerüstet werden und wir dir immer ähnlicher werden. Danke, dass wir dich als unseren starken Felsen haben, an dem wir uns anlehnen dürfen, der unseren Durst stillt, indem wir in deinem kostbaren Wort lesen, welches uns ja reinigt, stärkt, erfüllt, aber auch uns den Spiegel vorhält. Und auch bitte ich dich für unsere Alten, Kranken und Schwachen, aber auch für unsere verfolgten Geschwister, dass du auch ihnen aufzeigst, dass du ihr starker Fels bist. Ich lege dir noch unseren Bruder Siegfried Schoch hin, der die heutige Predigt hält, dass du unsere Herzen für dein Wort jetzt öffnen mögest. Ja, trage unseren Bruder durch, schenke ihm Kraft, Heilung und alles, was er benötigt, um weiterhin dir treu zu dienen. Dir sei alle Ehre, Lob und Dank. Amen.
Ja, ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Ich freue mich immer, wenn ich hier bin in Riedlingen, Kontakt habe mit den Geschwistern. Ich kenne ja die meisten schon sehr gut von euch, und es ist immer ein schönes, wenn sich Gläubige begegnen und Gläubige austauschen können. Das ist auch sehr wichtig für den Glauben, dass wir uns gegenseitig ermuntern, gegenseitig auch mal ermahnen, aber auch gegenseitig stärken. Das Thema, das ich euch heute Morgen mitgebracht habe, könnt ihr ja hier lesen. Warnung und Verheißung, Lernen aus Israels Geschichte. Und der Predigttext steht in 1. Korinther 10, Vers 1 bis 13, dann nimmt Paulus auf das Bezug, was wir vorhin in der Schriftlesung gehört haben. Und da heißt es: Ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis seid, liebe Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken, den sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war Christus. Doch an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste umgekommen. Das ist aber geschehen uns zum Vorbild, das ist auch der Ankerpunkt der Predigt, uns zum Vorbild geschehen, dass wir daraus lernen können, dass wir nicht unsere Lust am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. So werdet nicht Götzendiener, wie einige von ihnen es wurden, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um zu spielen. Auch lasst uns nicht Hurerei treiben, wie etliche von ihnen Hurerei trieben, und an einem einzigen Tag kamen 23.000 um. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, wie etliche von ihnen taten, und wurden von den Schlangen umgebracht. Mord auch nicht, wie etliche von ihnen morden und wurden umgebracht durch den Verderber. Dies widerfuhr ihnen als Vorbild. Es ist aber geschrieben uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, soll zusehen, dass er nicht falle. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Soweit dieses Wort. Ja, liebe Geschwister, wir haben in diesem Text einige, ja auf den ersten Blick mindestens, doch recht merkwürdige Aussagen. Da ist etwa die Rede von einer geistlichen Speise in Vers 3, in Vers 4, von einem geistlichen Trank und von einem geistlichen Felsen, der sie begleitet hat. Zunächst einmal, dieses Manna war eine wirkliche Speise damals in der Wüste für hungrige Menschen. Die Wasserströme aus dem Felsen waren echtes Trinkwasser. Aber was will dann Paulus sagen mit der Wendung geistliche Speisen, geistlicher Trank, geistlicher Felsen, was will er damit sagen? Er will sagen, über die irdisch-natürliche Bedeutung heraus haben das Manna, das Wasser, der Felsen und so weiter auch eine geistliche Bedeutung. Wir lesen noch einmal den Vers 11. Dies wurde wieder vor ihnen, also damals den Israeliten, als ein Vorbild für uns nämlich. Gott ist immer derselbe, und wie er damals an seinem auserwählten Volk gehandelt hat, so handelt er auch heute an uns. Es gibt in diesem Text sehr viele geistliche, ich nenne es mal Metaphern, also Vergleiche, vergleichende Bilder. Und einige davon versuche ich in meinem ersten Predigtpunkt zu erklären. Im zweiten Punkt, ich habe heute nur zwei Punkte, also Downsizing, normal hat ja eine Predigt drei Punkte, aber heute hat sie nur zwei. Also im ersten Punkt versuche ich die Metaphern, die Vergleiche zu erklären, und im zweiten Punkt geht es darum, wie wir diese Vergleiche in unserem Leben anwenden können. Das sind diese beiden Punkte. Der erste Punkt, die Bedeutung der geistlichen Metaphern, und die zweite, die Anwendung der geistlichen Metaphern auf unser Leben. Der erste Punkt also, die Bedeutung der geistlichen Metaphern. Das Erste, was wir daraus lernen können, die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten bildet die Rettung aus der Sünde ab. Israel hatte eine furchtbare Zeit im alten Ägypten durchlebt. Die Pharaonen hatten das Volk geknechtet und versklavt. Das Volk hat in seiner Not zu Gott um Hilfe geschrien und Gott hat Mose gesandt, um es aus der Sklaverei zu befreien. Und das ist auch die Situation der sündigen Menschen. Wir sind versklavt, gefangen von der Sünde. Und auch Gott hört das Schreien der Menschen. Er hat nämlich auch hier den zweiten Mose, nämlich Jesus, gesandt, um uns aus der Sünde und Schuld zu erlösen. Aus der Sklaverei der Sünde, auch wenn uns das nicht immer bewusst war, dass uns die Sünde geknechtet hat. Beim Volk Israel war es der Pharao, bei uns ist es der Teufel, der unser Leben diktiert und kaputt macht. Und Jesus sagt in Johannes 8, Vers 3, jeder, der Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Also die Sünde verknechtet uns, die Sünde führt uns in die Knechtschaft und wir merken es vielleicht gar nicht. Wir denken, es ist die große Freiheit, in Wirklichkeit sind wir nur Knechte der Sünde. Man spricht ja oft vom Guten im Menschen, dabei wissen wir aus der Schrift, dass der Kern des gefallenen Menschen böse ist, das Menschenherz ist böse von Jugend auf. Natürlich versucht dann der Mensch aus eigener Kraft immer besser zu werden. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut, schreibt Goethe. Aber das geht nicht aus eigener Kraft. Genauso wie ein Regenwurm nicht aus eigener Kraft zur Kobra werden kann, genauso können wir nicht aus eigener Anstrengung uns in einen im Sinne Gottes gerechten Menschen verwandeln. Es braucht ein Wunder, eine Neuschöpfung, einen göttlichen Eingriff von außen, so wie Gott durch Mose dem versklavten Volk Israel in Ägypten zu Hilfe kam. Natürlich muss auch der Mensch mitwirken. Wer sich der Wüstenwanderung nicht angeschlossen hat, der ist in Ägypten zurückgeblieben. Wer das Angebot Gottes Jesus nicht annimmt, der bleibt in der Knechtschaft der Sünde. Und wir hören immer, sicherlich auch hier in Riedlingen, wir hören aber auch in Massenbach immer wieder Zeugnisse von Menschen, zum Beispiel bei der Taufe, wie Gott diesen Menschen aus ihrem alten Leben der Sünde herausgeholfen hat, wie er sie herausgeholt hat aus der Sünde, so wie Gott die Israeliten aus Ägypten herausgeholt hat. Dann ein weiteres Bild, die Taufe auf Mose ist eine Vorschattung unserer Taufe. Ja, wir taufen ja in aller Regel auf den dreieinigen Gott, also so wie es im Missionsbefehl steht, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das machen wir. Aber niemand von uns würde jetzt auf die Idee kommen, auf Mose zu taufen, so wie es hier Paulus schreibt, die Taufe auf Mose. Aber was meint denn Paulus mit der Wendung Taufe auf Mose? Ihr kennt die Geschichte vom Durchzug durch das Rote Meer. Ganz Israel ist samt seinen Viehherden trockenen Fußes mitten durch das Meer an das andere Ufer gewandert. Links und rechts waren Mauern aus Wasser, so wie bei der Taufe. Da umhüllt das Wasser sozusagen den ganzen Menschen. Im Durchzug durch das Meer sieht Paulus das Vorbild zur Taufe und nennt deshalb Israel auf Mose getauft. Denn Mose war der Bevollmächtigte Gottes für das irdische Volk, so wie der zweite Mose, Jesus, es war für das geistliche Volk, nämlich die Gemeinde. Die Taufe ist das Zeichen der Rettung aus der Sünde. Nach dem Durchzug hat sich das Meer wieder geschlossen. Damit war die Brücke zum früheren Leben abgebrochen. Das heißt auch für uns keine Brücke, die wieder zurück in das alte Leben führt. Das Volk war eng mit Mose, ihrem Leiter, verbunden. Er hat das Volk aus der Sklaverei in die Freiheit geführt. Und deshalb auch der Ausdruck Taufe auf Mose. Doch der größere Leiter für uns ist Jesus, der uns aus der Sünde befreit und uns gerettet hat. Unser alter Wandel in Sünde wird mit Jesus gekreuzigt und begraben. Und das Auftauchen aus dem Taufbecken wird unsere Teilhabe an der Auferstehung Jesu. So wie Jesus auferstanden ist, kommen wir auch sozusagen als neue Menschen aus der Taufe heraus. Nur müssen wir beachten, die Taufe bildet das nur ab. Die Taufe ist nicht die Rettung. Die Taufe bildet das nur ab. Das ist immer ganz wichtig. Es gibt nicht, wie es manche lehren, eine Taufwiedergeburt. Das heißt also, wer getauft ist, ist automatisch gerettet. Nein, da ist der persönliche Glaube und Bekehrung erforderlich. Aber das Auftauchen aus dem Taufbecken bildet sozusagen die Auferstehung des neuen Menschen ab. In Römer 6, Vers 4 lesen wir: Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben, also das, was ich eben gesagt habe. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, das ist dieser Gedanke, so haben auch wir neues Leben empfangen. Der Satan, die Sünde sind durch Jesus am Kreuz besiegt worden, so wie Pharaos Armee im Meer versenkt worden ist. Israel hat Gott vertraut und hat durch das Meer hindurch die Freiheit erlangt, so wie wir durch den Glauben an Jesus gerettet werden. Durch den Glauben werden wir gerettet. Nicht durch die Taufe, aber die Taufe bildet das ab für die sichtbare und für die unsichtbare Welt. Der dritte Punkt, oder das dritte innerhalb des ersten Punktes, die geistliche Speise und der geistliche Trank aus dem Felsen symbolisieren das Abendmahl. Auch das Abendmahl hat ein Vorbild im Alten Testament. Im Manna war das die geistgewirkte Speise. Also ich will jetzt nicht auf Passa zurückgehen. Auch da könnte ich das Abendmahl jetzt ableiten, aber ich leite es jetzt hier wie Paulus aus der Wüstenwanderung ab. Auch das Abendmahl hat dann dieses Vorbild. Das Manna war sozusagen die geistgewirkte Speise von Gott selbst gegeben. Im Neuen Testament gibt sich Gott in Jesus selbst zur Speise, das ist mein Leib. Und Gott sorgt auch damals für den Trank. Mose schlägt den Felsen und es kommt Wasser heraus. Wichtig, es war auch ein geistgewirkter Trank, deshalb auch die Verbindung zum Abendmahl. Da geht es ja nicht um die Befriedigung des Durstgefühles, sondern um andere Dinge, um die Verkündigung des Todes Jesu etwa. Es war ein geistgewirkter Trank und Paulus sagt, Jesus ist dieser Fels, der geschlagen wurde, bis Blut geflossen ist, vergossen für unsere Sünden. Und dieser Fels, dieser Stein, dieser Eckstein, der hat Israel begleitet und er war jederzeit so quasi für Israel in Rufweite. Nochmals den Vers 4. Die aßen also alle dieselbe geistliche Speise und tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Dieser Fels aber war Christus. Wüstenzeit ist ja immer, auch in unserem Leben, Zeit der Entbehrung, aber Gott war da. Er hat sogar für Nahrung und Wasser gesorgt. Mose schlug den Felsen und es kam Wasser heraus, aber nicht eine mickrige Quelle, sondern es muss schon ein reißender Strom gewesen sein, damit so viele Menschen samt Vieh daraus trinken können. Das ist nicht nur ein kleines Rinnsal, das muss ein richtiger Strom sein. Gott gießt nämlich seine Segenströme reichlich aus. Nach Gottes Weisung schlug also Mose den Felsen, damit ihm Ströme aus Trinkwasser hervorbrechen konnten. Und wenn ich an Christus, den wahren Felsen, denke, dann fällt mir ein Passionschoral von Paul Gerhardt ein. Und da heißt es: Wer hat dich so geschlagen? Mein Heil und dich mit Plagen so übel zugericht. Das bezieht sich auf die Passion Jesu, der ja angespuckt, verhöhnt und auch mit Fäusten geschlagen wurde. Wer hat dich so geschlagen? Also Mose, der hier den Felsen schlägt, handelt hier wie viele Jahre später die Menschen bei der Kreuzigung Jesu. Während in der Wüste Mose sozusagen den Felsen Christus geschlagen hat, waren es später Pilatus und der Hohe Rat, die den Menschen Christus geschlagen haben. Klar ist natürlich, dass Mose erst auf ausdrückliche Weisung Gottes den Felsen Christus geschlagen hat. Aber auch die hohen Priester und Schriftgelehrten vollzogen letztlich auch nur den Willen Gottes und den Heilsplan Gottes. Selbst der Judas hat eigentlich nur den Heilsplan Gottes vollzogen. Das entbindet ihn aber nicht von seiner persönlichen Verantwortung. Klar war es im Heilsplan Gottes vorgesehen, dass Jesus auch aus einem der 12, der engsten Mitarbeiter, der engsten Freunde verraten wurde. Aber der Judas hat trotzdem persönliche Schuld, weil er es getan hat. Jesus sagt über Judas nämlich ein schreckliches Wort. Es wäre ihm besser, sagt er, er wäre nie geboren worden. Und wir wissen ja, wie der Judas geendet hat. Ich habe vorhin die Frage von Paul Gerhardt erwähnt, wer hat dich so geschlagen? Ihr seht es ja noch. Und Paul Gerhardt gibt auch eine Antwort, das ist ja eine Frage, wer hat dich so geschlagen? Und er gibt auch eine Antwort. Und wer war es jetzt? Pilatus, der Hohe Rat, Judas, die Hohen Priester? Ihr wisst es schon, ihr kennt wahrscheinlich auch den Passionschoral. Ich und meine Sünden, wir haben ihn geschlagen. Das ist ganz wichtig zu wissen, nicht die anderen mit dem Finger auf andere zu zeigen. Ich habe ihn geschlagen, meine Sünden haben ihn ans Kreuz getrieben. Die hat er nämlich auch getragen, meine und deine und die Sünden der ganzen Welt. Deshalb ist er ans Kreuz gegangen. Meine Sünden haben ihn geschlagen. Das ist ganz wichtig. Und da braucht man nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern da zeigen wir nur auf uns selbst. Wir, jeder von uns, hat ihn geschlagen und schlägt ihn noch, wenn er Sünde tut. Es gibt übrigens während der Wüstenwanderung des Volkes Israel noch einen zweiten Bericht über Wasser aus dem Felsen. Er steht in 4. Mose 20. Wieder ist das Volk am Verdursten und sie brauchen dringend Wasser. Und in 4. Mose 20, Vers 4 lesen wir die Worte: Und der Herr redete zu Mose und sprach: Nimm den Stab und versammle die Gemeinde und redet mit dem Felsen. Erkennt ihr den Unterschied? Vorher sollte Mose den Felsen schlagen, jetzt soll er mit dem Felsen reden. Ja, wie denn? Ist jetzt falsch, was vorher richtig war? Mose, wir wissen das, hält sich nicht daran und schlägt den Felsen ein zweites Mal. Warum war es falsch, den Felsen ein zweites Mal zu schlagen? Vorher war es doch auch richtig. Das kann doch nur bedeuten, weil das Ganze ja auch eine heilsgeschichtliche Bedeutung hat, wie Paulus ja schreibt. Die Heilsgeschichte ist ein Stück weitergegangen, die Kreuzigung ist geschehen, aus, vorbei. Jesus, der Fels, ist nun der erhöhte Herr und nicht mehr das Opferlamm, das man nach Belieben schlagen darf. Er sitzt jetzt zur Rechten Gottes, der Majestät, und wer jetzt was von ihm will, der darf ihn nicht mehr schlagen, der muss mit ihm reden. Das ist ganz wichtig. Jetzt ist er nicht mehr das Opferlamm. Er muss mit ihm reden, so wie wir das zum Beispiel im Gebet tun, da reden wir mit ihm und schlagen ihn nicht. Da könnte man noch viel mehr dazu sagen, aber ich gehe weiter. Die Wolke und Feuersäule sind Vorbild für Gottes Gegenwart. Tagsüber war es eine Wolke, nachts eine Feuersäule, die Israel vor den Feinden abgeschirmt hat und beschützt hat. Und wir dürfen damit vertrauen, dass Gott mitgeht auf diesem Weg, so steht es ja auch geschrieben. Niemals wich die Wolkensäule bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht vor dem Volk. Gott ist also beständig bei Tag und bei Nacht bei uns, 24/7 sozusagen. In den Tagzeiten unseres Lebens, wenn es uns gut geht, in den Nachtzeiten unseres Lebens, wenn es uns nicht gut geht, das ist hier das Vorbild davon. Tag und Nacht war Gott, Gottes Gegenwart bei dem Volk. Und noch ein weiterer Aspekt zum ersten Punkt. Die Schlange symbolisiert Verlorenheit und Rettung zugleich. In Vers 9 heißt es: Lasst uns auch nicht Christus versuchen, wie etliche von ihnen taten und wurden von den Schlangen umgebracht. Israel hat Schuld auf sich geladen und Gott schickt dafür giftige Schlangen. Und wen die Schlangen gebissen haben, der ist gestorben. Wer aber auf die eherne Schlange geblickt hat, der ist geheilt worden vom Schlangenbiss. Also, dass Gott feurige Schlangen schickt, um die Menschen wieder auf Kurs zu bringen, das können wir ja alle verstehen. Aber dass eine Schlange auch als Heilmittel angeboten wird, damit die, die tödlich getroffen sind, leben können, das klingt irgendwie unlogisch. Schon seltsam, die Menschen, die von einer Schlange gebissen worden sind, sollen auf das Bildnis einer Schlange schauen, damit sie gesund werden. Es hätte doch viel schönere Zeichen gegeben. Ausgerechnet eine Schlange, wäre es nicht erhebender gewesen, Mose hätte die Bundeslade aufgestellt und jeder, der auf die Bundeslade geblickt hätte, wäre gesund geworden. Nun, Jesus vergleicht sich selbst in Johannes 3, Vers 14 mit dieser ehernen Schlange in Bezug auf die Kreuzigung. In der Symbolsprache der Bibel heißt dies: Wer auf Jesus blickt, wird heil vom Schlangengift der Sünde. Die Schlange bildet ja bekanntlich das Böse ab. Und Jesus, der keine Sünde getan hat und in dem keine Sünde war, dem wurden auf Golgatha sämtliche Sünden dieser Welt aufgeladen. Das können wir an vielen Stellen nachlesen. Und er wurde damit zur Sünde gemacht. Ja, man kann sagen, er wurde damit zur Schlange gemacht, zur Sünde schlechthin, weil er die Sünden dieser Welt getragen hat. Der Vater hat sie ihm aufgelastet. Zum Beispiel in Jesaja 53, Vers 6b, aber der Herr warf alle unsere Sünden auf ihn. Er ist jetzt diese Schlange, von der er redet, diese eherne Schlange. Gott kann verzichten, uns das Böse zuzurechnen, weil er seinem geliebten Sohn alle Sünde im Universum sozusagen aufgelastet hat. Es ist also so, als habe Jesus meine Sünde begangen, nicht ich. Jesus nimmt mir die Sünden insoweit weg, als er sagt, ich habe sie begangen für dich oder ich erleide die Strafe für die Sünden für dich. So ist es, so hat es Jesus getan. Und der zweite Hauptpunkt, die Anwendung der geistlichen Metaphern auf unser Leben. Paulus schreibt in Vers 11, es ist aber geschrieben, uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Und in Vers 5 heißt es, an den meisten Israeliten hatte der Herr kein Wohlgefallen und er zieht daraus die Lehre für die Gemeinde Jesu Christi. Wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Wir können dies am Beispiel des Petrus sehen. Vor der Gefangennahme Jesu hat er große Töne gespuckt. Und wenn ich mit dir sterben müsste, so will ich dich doch nimmer mehr verraten, sagt er. Ich, Petrus, die rechte Hand vom Chef, der persönliche Referent von Jesus, ich soll dich verraten? Nie. Das traue ich eher allen anderen zu, aber mir doch nicht. Ja, ihr Lieben, ihr wisst, wie die Geschichte ausgegangen ist. Es ist ihm nicht gut bekommen, dass er so große Töne gespuckt hat. Geistlicher Hochmut ist niemals gut. Wer steht, sehe zu, dass er nicht falle. Er hat Jesus dreimal verraten und ist damit böse auf die, ja ich sag mal, Nase gefallen. Im Schwäbischen ja ein anderer Begriff dafür maßgebend. Drei Gefahren, die zum Hinfallen führen können, nennt uns dieser Abschnitt anhand von Israels warnendem Beispiel. Das eine ist, sie hatten ihre Lust am Bösen. Es steht in Vers 6. Das ist aber geschehen uns zum Vorbild, dass wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. Das ist die erste Gefahr, liebe Geschwister. Keine Lust am Bösen. Das Böse, das kommt nicht mit breitbeinig daher. Das ist nicht der Mord oder Abtreibung oder Ehebruch oder sonst irgendwas von den großen Sünden. Das ist es nicht. Das fängt schleichend an. Man rutscht irgendwann in eine Sündenspirale rein, hat Lust am Bösen, egal ob es jetzt, was weiß ich, Internetpornos oder sonst irgendwas sind. Man rutscht leise und langsam herein, egal ob es beginnender Geiz ist. Es fängt unbemerkt an auf leisen Sohlen. Lust am Bösen heißt, an der Sünde festhalten, auch wenn Gottes Wort und das Gewissen dagegen sprechen. Auch mangelnde Vergebungsbereitschaft. Wer seinem Schuldiger nicht vergibt, lebt in unvergebener Sünde. Wir beten im Vater unser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Tun wir das immer? Oder sind da oft bittere Wurzeln? Nee, dem doch nicht. Was der getan hat, kann man gar nicht vergeben. Die zweite Gefahr, sie wurden Götzendiener. Vers 7, so werdet nicht Götzendiener, wie einige von ihnen es wurden. Ein Mensch kann schneller zum Götzendiener werden, als ihm bewusst wird. Also, ich will mal in unseren Kreisen sprechen. Es geht jetzt nicht darum, um viele Leute in der Welt, die irgendwelchen Götzen nachlaufen, die Buddhisten sind oder sonst irgendwas. Götzendienst, ein Götze, ich mach's mal so, das ist das, woran du dein Herz hängst. Und wenn dir andere Dinge wichtiger sind, dein Auto, mein Motorrad oder sonst irgendwas wichtiger ist als Gott, dann ist das auch für mich ein Götze und dann ist das Götzendienst. Und manchmal muss man sich auch von unseren Götzen trennen. Ein Götze ist also, woran du dein Herz mehr hängst als an Gott. Ist der Geld lieber als Jesus? Ihr kennt die Geschichte von einem jungen, reichen Mann, dem irdische Güter letztlich lieber waren als Jesus. Und wie ihr wisst, wie die Geschichte ausgegangen ist, für diesen Mann hat Jesus kein Trostwort. Vorher heißt es sogar irgendwo im Text, er sah ihn an und liebte ihn. Und dann geht er und Jesus lässt ihn gehen. Und er geht verloren. Und ich sage dir auch, ob du dein Herz an 100 oder 100.000 Euro hängst, ob dein Auto, dein Beruf, deine Briefmarken, dein Motorrad eben mehr lieber ist als Gott, das spielt keine Rolle. Denn es bedeutet in jedem Fall, dass wir Gott nicht an die erste Stelle setzen, wie es ja schon das erste Gebot sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Es kann auch Geltungssucht, Bequemlichkeit, deine Clique sein. Bei dem jungen Mann jedenfalls war es das Geld. Und als der sich dann rumdreht und geht, da sagt jetzt Jesus nicht, ja, Moment mal, junger Mann, ich bitte um Verzeihung, ich habe da ein bisschen übertrieben und zu scharf gepredigt, das war zu hart. Also gib nicht dein ganzes Geld den Armen, vielleicht ein Drittel oder die Hälfte, damit bin ich auch verstanden. Nein, so hat Jesus nie gepredigt. Er hat nicht die Preise abgesenkt, er hat das Evangelium nicht als Discount-Evangelium verkauft, als billiges Evangelium, sondern er ist keinen Millimeter weggegangen von dem, was er gesagt hat. Und der junge Mann hat dann die Entscheidung getroffen, nicht das zu tun, was Jesus gesagt hat, und er ging verloren. Dann gibt es noch eine dritte Gefahr, die hier erwähnt wird. Sie trieben Hurerei. Auch lasst uns nicht Hurerei treiben, wie etliche von ihnen Hurerei trieben. Hurerei kann man natürlich geistlich, aber auch im wörtlichen Sinne ausüben. Und auch viele bibelgläubige Christen sind schon durch sexuelle Verlockungen zu Fall gekommen. Ich kenne selbst Beispiele, darunter ein begnadeter Zeltevangelist der Liebenzeller Mission. Ich sage es mal klar und deutlich, auch für alle, die mithören, jede sexuelle Bindung außerhalb der Ehe, sei es vorehelicher Geschlechtsverkehr, sei es ein Seitensprung, also Ehebruch, ist Sünde. Punkt aus, fertig. Gott hat die Sexualität, für die Sexualität einen Schutzraum vorgesehen und das ist die Ehe. Nicht um uns zu ärgern, sondern um uns zu schützen. Und ich sage auch klar und deutlich, auch wenn sich vielleicht da jemand dran stößt, Jesus will auch nicht, dass wir mit Ungläubigen eine Beziehung eingehen. Licht und Finsternis gehören nicht zusammen, deshalb sucht euch eure Partner unter den Gläubigen. Und das Beispiel Israel soll eine ernste Warnung sein. 23.000 Menschen sind an einem einzigen Tag umgekommen, wegen ihrer sexuellen Verfehlungen. Soweit die drei Gefahren, vor denen Gott an Israels Beispiel durch den Apostel warnt, aber damit höre ich jetzt nicht auf, das wäre, ja, wäre schwierig. Er nennt uns auch einen Trost. In Vers 13 heißt es nämlich, Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Und wie macht Gott das? Paulus zeigt uns auch Ermutigungen in diesem Text. Und die erste Ermutigung, die Wolke, zeigt den Weg. Die Wolke, die dem Volk den Weg gewiesen hat, nachts war Feuersäule. Und heute weist uns die Bibel, die Heilige Schrift, den Weg. Auch wenn du jetzt nicht jede Aussage über das tausendjährige Reich oder was verstehst, die entscheidenden Heilsaussagen sind hell und klar. Vertrau auf Gottes Barmherzigkeit, die in Christus ihre Erfüllung gefunden hat. Frag nach bei Jesus, folge ihm nach, dann wirst du gerettet. Die Wolke, die Schrift weist uns den Weg. Und nachdem Gott im Alten Testament auch mit vielen Zeichen zum Volk geredet hat, auch durch die Propheten viel zum Volk geredet hat, redet er an uns am Ende der Tage, so schreibt der Hebräerbriefschreiber, durch den Sohn zu uns, durch Christus. Und Christus wiederum ist das Wort in Person und damit auch durch die Bibel. Die zweite Ermutigung ist das Wasser des Schilfmeeres, das sich geteilt hat, um den Israeliten einen Fluchtweg vor den Feinden zu eröffnen. Die Israeliten waren in einer ausweglosen Situation, vor ihnen das Meer, hinter ihnen die Streitmacht des Pharaos, aussichtslos. können nur noch vernichtet werden. Aber sie wurden durch die Fluten des Schilfmeeres hindurch gerettet. Ist es nicht auch so oft bei uns? Wir sind in einer für uns menschlich gesehen ausweglosen Situation, in einer Zwickmühle oder sonst irgendwas. Es gibt keinen Ausweg. Und wir sehen oftmals keinen Ausweg und blasen Trübsal. Ich habe es schon selbst erfahren, Gott hat auch da Wege, wo wir keinen Ausweg mehr sehen. Das, glaube ich, hat schon jeder erfahren, der mit Jesus lebt. Gott hat andere Wege als wir. Und auch wenn du nicht jeden Weg verstehst, ich verstehe auch nicht jeden Weg, den Gott geht. Es gibt Führungen und Wendungen, die verstehe ich nicht in diesem Leben. Aber ich vertraue darauf, dass ich sie einmal verstehen werde, wenn ich Jesus selbst fragen kann. Und einen Ausweg gibt es immer, spätestens mit unserem Tod werden alle irdischen Nöte und Sorgen weg sein. Wir werden im Paradies sein, im Aufbewahrungsraum bis zur Entrückung. Und eine weitere Ermutigung, die dritte, ist der Fels in der Wüste, aus dem Jesus Wasserquellen ließ, um das halbverdurstende Volk zu tränken. Der Felsen gab den Israeliten damals das lebensspendende Wasser und dazu schenkte Gott das Manna als Wegzehrung in all diesen Jahren der Wüstenwanderung. Gott lässt uns also nicht im Stich. Er weiß auch, dass wir leibliche Bedürfnisse haben und er kümmert sich auch darum. Um es mit Psalm 23 zu sagen, er weidet uns auf einer grünen Aue und führt uns zum frischen Wasser, zum Wasser des Felsens, zum Wasser. Der Fels ist ja Christus selbst. Er erquickt meine Seele. Bei Gott haben wir es gut. Und deshalb wollen wir diesem Gott auch die Treue halten. Und deshalb wollen wir nicht mehr zurückkehren in unser altes Leben. Wir haben es gesehen, die Brücke ist abgebrochen zur Welt, zu Ägypten. Die Brücke Leben zurück gibt es nicht mehr. Und das wird auch schön in einem Lied thematisiert, das wir nachher singen werden. In diesem Lied heißt es, seit ich ging, das haben wir in unserer Jugend sehr häufig gesungen, ist aber dann irgendwann aus der Mode gekommen, aber heute singen wir es ja nochmal. Seit ich ging, um dich zu suchen, seit ich unterm Kreuz dich fand, ist die Brücke abgebrochen, die mich mit der Welt verband. Und dann der Refrain, knüpfe, Herr, das Band stets fester, das mich dir verbunden hält. Hinter mir sei keine Brücke, die zurückführt in die Welt. Amen. Wir wollen beten und stehen dazu auf. Herr Jesus Christus, wir möchten dir danken jetzt auch für diesen Gottesdienst und wir möchten dir danken für deine Treue deinem Volk gegenüber, obwohl das Volk oft untreu war. Und wir möchten dir danken, unserer Treue uns gegenüber, deiner Treue uns gegenüber, obwohl wir dir auch oft untreu waren. Jesus Christus, du bist ein großer und wunderbarer Gott und du hast uns lieb und darüber freuen wir uns. Und da danken wir dir auch, dass die Brücken zur Welt für uns abgebrochen sein dürfen. Das Meer hat sich wieder geschlossen. Kein Weg zurück. O Herr Jesus Christus, schenkst doch, dass das jedem von uns auch immer wieder klar wird und dass sich das auch jeder klar macht, gerade in Situationen, wo schwierig wird, wo Probleme kommen, wo Dinge über uns zusammenschlagen. Herr Jesus Christus, wir wissen, du bist bei uns. Ja, es gibt oftmals große Sorgen und auch Nöte und wir wollen das ja auch nicht kleinreden, aber wir wissen, du bist auch in den Nachtzeiten des Lebens bei uns und am Ende, egal wie wir aus diesen Sorgen rauskommen, am Ende steht die Herrlichkeit bei dir und dafür danken wir dir und schenkst, dass uns das immer wieder bewusst wird. Amen.
Dann bitten wir jetzt gemeinsam das Vaterunser und erheben uns dazu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
So geht nun im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.